Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge spreche ich mit dem Journalisten und Autoren Stefan Kunze über sein Buch Zen Style und darüber, warum weniger wirklich mehr ist und uns glücklich macht. Viel Freude damit. Herzlich willkommen nochmal bei Meditation, Coaching and Life. Wie geht ein gutes Leben heute? Stefan Kunze ist Musikjournalist und er war jahrelang der Chefredakteur des Magazins Juice, das größte und einflussreichste Magazin für Rap- und Hip-Hop-Kultur in Deutschland. Und aus der Zeit kenne ich ihn auch noch. Wir haben öfter zusammen in der Kneipe gestanden und auf einem Festival-Backstage gechillt und wir haben uns auch öfter unterhalten und meistens, wenn wir uns privat unterhalten haben, dann über Gott und die Welt. Und es war schon immer so, dass man mit Stefan sehr gut und über sehr viele Dinge sprechen konnte. Es war schon immer klar, dass er ein sehr versierter Mensch ist, dem es jetzt nicht nur um eine Sache geht. Ein Mensch, der viel liest und sich mit vielen Dingen auskennt, eine große Liebe für Musik und für Literatur hat. Und ich habe auch dann meistens, wenn es eben nicht privat war, auf der anderen Seite gesessen. Und dieses Mal ist es das erste Mal, dass ich ihn quasi interviewen darf, obwohl es ist ja gar kein Interview, es ist ja eigentlich ein Gespräch, wie immer hier in diesem Podcast. Stefan hat ein Buch geschrieben, was ich gerade schon erwähnt habe, meine Lieben. Es heißt Zen Style und es ist gerade rausgekommen. Und der Untertitel ist Bewusst, minimalistisch und selbstbestimmt leben. Stefan erzählt in diesem Buch darüber, wie er aus dieser High-Intensity-Journalismus-Welt, ja, er erzählt eine Anekdote davon, wie er neben Pharrell Williams auf dem Balkon sitzt und auf den Strand von Miami schaut und um die halbe Welt reist, um Leute zu interviewen und eigentlich so ein Jet-Set-Leben lebt mit einer schönen Wohnung und alles ist ganz toll. Wie er dann aber gemerkt hat, aufgrund von einem ganz akuten einer ganz akuten Herausforderung, die auch lebensbedrohlich war für ihn. Wie er gemerkt hat, dass er sein Leben umstellen muss und wie er erst gesundheitlich, körperlich angefangen hat, dann bei der Philosophie gelandet ist und am Ende auch bei der Meditation. All die Sachen erzählt er jetzt hier in diesem Podcast. Ich freue mich mega, mit ihm zu sprechen. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Unterhaltung und Spaß. Und da sind eine Menge kleine und große versteckte Juwelen da drin. Also ganz viel Freude und Spaß wünsche ich euch beim Zuhören und auch mit dem Buch von Stefan Zen Style. Ab jetzt überall erhältlich und jetzt erstmal Stefan hier in diesem Podcast. Viel Freude damit. Herzlich willkommen, lieber Stefan, hier bei Meditation Coaching in Life. Ey, freut mich total, dass es klappt und es ist das erste Mal, dass wir uns andersrum gegenüber sitzen, mein Lieber.
Ja, allerdings. Vielen, vielen Dank für die Einladung und merkwürdiges Gefühl. Ich habe dich ja mehrfach interviewt, glaube ich, in meiner Laufbahn als Musikjournalist, aber ja, tables turned.
Ja, Mann. Kann man, da ist das okay, wenn ich kurz irgendwie so einen kurzen Wrap-up, also noch nicht mal Wrap-up, sondern ich habe dich kennengelernt durch deine journalistische Arbeit. Du warst neben vielen anderen Dingen auch eine ganze Zeit lang der Chefredakteur vom Juice-Magazin. So das wichtigste deutsche Hip-Hop-Magazin, könnte man sagen, natürlich zusammen mit Backspin. Wirklich eins, was die deutsche Rap-Szene Jahre, Jahrzehnte wirklich maßgeblich begleitet hat. Du warst Chefredakteur davon. Und jetzt sitzen wir hier beide, ne, unter ganz anderen Umständen. Also wir kommen beide aus diesem Rap-Kosmos und sitzen jetzt aber hier unter ganz anderen Umständen da. Aber ich würde auch gerne mit dir so ein bisschen, vielleicht fangen wir da mal an bei diesem Background und bei der Sache, weil es ja auch Teil deines Buchs ist oder Teil deiner Geschichte. Du hast dieses Leben gelebt, ne? Musikjournalismus, das klingt ja erstmal unglamourös, aber es ist gar nicht so unglamourös in vielerlei Hinsicht, weil man ist ja irgendwie auf allen Partys und du hängst mit den ganzen Leuten ab, mit manchen mehr, mit manchen weniger, die du da interviewst. Du bist auf den ganzen Events, du bist beim Splash, du bist überall Backstage, du hast jetzt performst am Glas auch hin und wieder mal so und du bist ja da auch mittendrin so, ne? Und dann beschreibst du aber in dem Buch auch, dass du mit Anfang 30 begonnen hast, dir da aber Fragen zu stellen. Mhm. Und magst du darüber ein bisschen erzählen, wie das angefangen hat, so wie die ersten, wie das bei dir begonnen hat, wie die ersten vielleicht Fragen, die ersten Zweifel oder die ersten Überlegungen kamen, ist das, was ich hier mache, das, was mich wirklich erfüllt?
Ja, sehr gern, natürlich. Also man muss sagen, ich war ja unglaublich privilegiert oder bin unglaublich privilegiert und habe eigentlich ganz viel Glück gehabt im Leben, ne? Also ich hatte eine tolle Kindheit und glückliche Jugend sozusagen, habe dann nach Abitur und Studium, das ich abgeschlossen habe, direkt auch einen Job gefunden, sogar in dem Bereich, in dem ich gerne arbeiten wollte. Also ich habe Jura studiert, ne, aber ich wollte eigentlich immer Journalismus machen, habe dann irgendwie im Musikjournalismus so meine ersten Sporen verdient schon während des Studiums und dann kurz nach dem Studium dann eben die Chefredaktion vom Juice Magazin übernommen. Das habe ich 6 Jahre gemacht und irgendwann so während der Zeit habe ich halt gemerkt, naja, du müsstest doch eigentlich glücklich sein. Also alles, was ich gerade beschrieben habe, ist ja eigentlich sehr, sehr positiv. Das ist ja eigentlich fast schon so eine Art Durchmarsch. Du bist sehr erfolgreich eigentlich in dem, was du machst. Du darfst dich den ganzen Tag mit dem beschäftigen, was dich irgendwie seit der Kindheit am meisten interessiert, nämlich Musik. Hängst mit den KünstlerInnen herum, du fliegst in der Weltgeschichte rum, um die zu interviewen, du siehst auch den ganzen Luxus und all das von ganz nahem. Ne? Also ich beschreibe da mal gern so eine Szene, wie ich irgendwie vor 15 Jahren mal mit Pharrell Williams auf dem Hotelbalkon in Miami Beach saß. So. Und du schaust halt so auf den Ocean Drive und da fahren die Ferraris alle und der Typ neben dir hat halt irgendwie so 100.000 Euro um den Hals hängen, einfach so. Ne? Und also eigentlich vordergründig könnte man denken, ich hätte alles gehabt und müsste glücklich gewesen sein. Aber ich habe gemerkt, ich bin das nicht. Und mir fehlt was. Und das ist natürlich ein Prozess. Das ist schleichend. Ne? Du merkst immer wieder, du bist unglücklich, du bist ausgebrannt, fühlst du dich. Weiß nicht, du bist vielleicht auch irgendwie unfair gegenüber Mitmenschen, du bist irgendwie latent aggressiv. Bei mir war das so, ich war zum Beispiel so im Straßenverkehr total aggressiv, also so Teile, Seiten meiner Persönlichkeit, die ich so gar nicht mochte auch selbst. Ne? Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, was ist hier eigentlich los? Also warum bin ich so unglücklich? Und das war vielleicht so der Anfang der Reise und dann kamen noch gesundheitliche Probleme hinzu, die letztendlich auch auf den Lebensstil zurückzuführen waren, den ich damals eben über Jahre, wenn nicht fast Jahrzehnte gelebt habe. Mhm. Und dann kam so ein Umdenken in Gang, der Anfang der Reise, die ich dann auch in dem Buch beschreibe.
Also es war wie so oft eben nicht so ein Hollywood-Moment, wo man so sagt, ich sitze eben da auf dem Balkon mit Pharrell Williams und gucke auf den Ocean und auf einmal wird mir bewusst, in dem Moment, bang, und jetzt ändere ich mein Leben, sondern es war einfach ein Prozess.
Es war definitiv ein Prozess und es gab dann zwei einschneidende Momente vor ungefähr 10 Jahren. Der eine war, dass ich ins Krankenhaus kam mit einem irrsinnig hohen Blutdruck und ich dort auch dann mal so 1-2 Wochen verbringen musste, weil man nicht ganz so schnell herausfinden konnte, was nun eigentlich der Punkt ist. Und ich hatte diverse Themen, körperliche, gesundheitliche Themen, die letztendlich darauf zurückzuführen waren, wie ich vorher gelebt habe, also Alkohol, falsche Ernährung, und so weiter und so fort. Und das andere, das war im selben Jahr, war der Tod von Adam Yauch, also MCA von den Beastie Boys, der mir sehr nahe ging, weil es so ein Kindheitsidol so ein bisschen von mir war, Jugendidol, den ich halt immer verfolgt habe, immer so cool fand und auch so ein bisschen zur Orientierung irgendwie genommen habe für mich, weil ich so den Eindruck hatte, das war so der coole große Bruder für mich, weißt du, so, den ich halt nie hatte, tatsächlich, aber der so mir gezeigt hat, okay, Hip-Hop, ja, aber was gibt's dann jenseits davon noch so? Ne? Der ist ja auch Buddhist gewesen und hat sich mit Tibet auseinandergesetzt, ist irgendwie nach Asien gereist und hat davon aber auch erzählt in Interviews, aber auch teilweise in seinen Texten und so. Und das hat mich dann schon irgendwie beeinflusst. Und als er dann starb, mit viel zu jung, mit 47 an Krebs, habe ich halt angefangen nachzudenken, so, naja, also wie möchte ich denn mal auf mein Leben zurückschauen? Und zeitgleich eben mit diesen gesundheitlichen Themen, die ich hatte, kam einfach, es waren so zwei Momente, wo ich dann ganz klar wusste, ich will mein Leben ändern und ich möchte künftig in eine andere Richtung gehen.
Was hast du dann gemacht?
Ja, also zunächst erstmal habe ich angefangen, meine Gesundheit wieder in den Griff zu kriegen. Das war so das, was mir, das erschien mir so akut.
Ja, das ist so dann, das ist dann, wenn man dann aus dem Krankenhaus kommt nach 1-2 Wochen, ist, glaube ich, das Erste, ne? Dass man sagt, ja, so, okay, jetzt muss ich was ändern. Was hast du da konkret, also wie bist du konkret diese Gesundheitssache angegangen?
Ich habe, wie ich es immer mache, erstmal Bücher gelesen. Also ich bin ein sehr theoretisch veranlagter Typ. So. Ich habe erstmal Bücher gelesen, Michael Pollan, aber auch so andere Ernährungsbücher von verschiedenen Wissenschaftlern und habe mir so...
Welches Michael Pollan Buch hast du da gelesen?
Damals war es ganz klassisch The Omnivore's Dilemma.
Ja,
genau, das war ja so sein großer Durchbruch auch so. Also,
kann ich auch sehr empfehlen.
Ja.
Also an dieser Stelle, ne? Es ist ein sehr, sehr, sehr interessantes Buch. Und in seiner anderen Bücher auch, also The Botany of Desire, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nein.
Kurzer Exkurs, hat er geschrieben über vier verschiedene, also super interessante Ansätze. Und zwar hat er gesagt, vielleicht machen wir uns nicht nur Pflanzen zunutze, sondern Pflanzen machen sich uns zunutze. So. Mhm. Und dann hat er über, ich glaube, Apfel, Kartoffel, Tulpe und Cannabis. Mhm. Über diese vier Pflanzen hat er geschrieben und über unser Verhältnis zu denen und umgekehrt. Super interessant.
Das hört sich wahnsinnig spannend an und das werde ich mir gleich im Anschluss an dieses Gespräch besorgen, dieses Buch.
Omnivore's Dilemma, also Ernährungsbücher.
Ja, genau. Also neben Pollen auch noch andere Bücher, die so, also es ging alles so ein bisschen in die Richtung auch, Gesundheit. Ich war als Jugendlicher tatsächlich schon mal Vegetarier aus moralischen Gründen. Mhm. Habe das dann irgendwie im Erwachsenenleben wieder aufgegeben. Und dann habe ich aber durch die Lektüre gemerkt, naja, also für meine Themen, die ich so habe, gesundheitlich, ist Fleischkonsum jetzt nicht so ganz das Richtige. Das heißt, ich habe erstmal Fleischessen aufgegeben. Ich habe natürlich den Alkohol aufgegeben. Ich habe generell Drogen abgeschworen. Ich war jetzt nie so der harte Drogen-Typ, aber ich habe schon relativ viel Marihuana konsumiert. Und all diese Dinge habe ich erstmal weggelassen. Es ging erstmal sehr viel, ganz viel zu subtrahieren. Und das war dann auch so. Ich habe mich mit basischer Ernährung befasst. Ich hatte damals interessanterweise mal so ein Interview mit Erica Badu geführt. Die hat mich in die Grundsätze der basischen Ernährung eingeführt. Die ist ja auch da so sehr spirituell unterwegs, sage ich jetzt mal. Und solche Sachen haben mich einfach interessiert. Und dann war eben Ernährung der erste Punkt. Dann sicherlich auch Sport. Angefangen laufen zu gehen. Ganz klassisch so, ne? Auch mit Rückschlägen, den üblichen Hürden und so weiter. Und dann kam aber auch so der Punkt, wo ich so gemerkt habe, das reicht mir jetzt nicht. Also das ist jetzt gesundheitlich okay. Ich habe dann innerhalb von einem halben Jahr irgendwie 15 Kilo verloren. Und
wenn ich da vorher einhaken darf, was hat dir dabei geholfen, das durchzuziehen? Was hat dir dabei geholfen, die Disziplin zu bewahren? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es vielen von uns so geht, dass wir diese Impulse bekommen. Oh, ich muss was verändern. Und dann ist es aber schon, okay, ich gehe laufen und ich mache kein Fleisch mehr und kein Alkohol und da, da, da und so weiter. Das ist ja schon sehr viel auf einmal. Mhm. Ne? Das ist schon wirklich ein radikaler Wandel. Mhm. Das allein muss man erstmal stemmen. Und dann muss man es ja auch länger als 14 Tage durchhalten. Wie hast du das gemacht? Was hat dir geholfen?
Ich glaube, mein Antrieb war primär die Angst, wieder dort zu landen, wo ich vorher war. Weil das war wirklich relativ heikel bei mir. Ich war zwei Nächte auf der Intensivstation. Und der Blutdruck war nicht ein bisschen erhöht, sondern der war wirklich jenseits von Gut und Böse. Mhm. Und ich hatte so eine junge Ärztin im Praktikum, die mich da in der ersten Nacht betreut hat. Und ich habe der deutlich ihre Angst angemerkt, dass ich diese Nacht nicht überleben werde.
Oha.
Und dann hat auch noch mal ein Chefarzt im Laufe der Woche noch mal sehr ernsthaft und eindringlich mit mir gesprochen und auch gesagt, du musst dein Leben ändern, sonst bist du in einem halben Jahr wieder hier. Und
das heißt, es war tatsächlich, deine Motivation war tatsächlich erstmal von etwas weg, statt zu etwas hin.
Ja, korrekt. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich wollte erstmal tatsächlich viele Dinge aus meinem Leben eliminieren, die mir nicht gut getan haben, die toxisch für mich waren, um da mal ein Modewort aufzugreifen. Aber ja, ich musste erstmal viele Sachen weglassen und das war auch tatsächlich für mich so ein bisschen, da ist so ein Hebel im Kopf umgelegt worden, weil ich vorher eigentlich immer dachte, wenn ich etwas, wenn ich mein Leben verbessern will, muss ich etwas hinzufügen. Mhm. Das heißt, ne, wenn ich erst diesen Job habe oder in dieser Wohnung, in dieser tollen Stadt lebe oder ne, so das Gehalt habe, den Jobtitel, dann werde ich glücklich sein. Das heißt, musste immer was hinzugefügt werden.
Mhm.
In dem Moment habe ich aber gemerkt, das Weglassen zu mehr Glück führen kann. Also das war das erste Mal, dass ich das so verstanden habe, ganz eigentlich keine große Erkenntnis. Für mich war es eine große Erkenntnis in dem Moment zu sehen, wenn ich diese Sachen nicht tue, dann geht es mir besser.
Mhm.
Und das war so der Anfang der Reise in dieses ganze Thema auch Minimalismus, Reduktion und so weiter. Also aufs Wesentliche zurück, ne? Nach 6 Jahren Chefredaktion bei der Juice und vorher auch noch einigen Jahren eben freiem Musikjournalismus, war für mich so der Moment gekommen, mich mal wieder so auf die Essenz zu fokussieren und zu verstehen, worum geht's mir eigentlich? Also wie möchte ich mein Leben verleben und was ist mir wirklich wichtig? Weil ich hatte so das Gefühl, das Leben zieht so an mir vorbei und ich schaue auf mein Leben, als wäre es das eines Dritten oder einer anderen Person. Also
ja, schon also verrückt, wenn man vor allem wenn man so mittendrin eigentlich ja ist und voll viel macht und voll viel unterwegs ist und total Action hat und so weiter und dann gerade ist ja eigentlich gegen die Intuition, ne, dann zu denken, okay, aber eigentlich, je mehr ich mache, desto mehr habe ich das Gefühl, ich bin gar nicht da, ich sehe das von außen.
Absolut. Und das zu verstehen, das hat auch gedauert. Also das war auch wirklich so was in mir so gereift ist. Und aber als ich das verstanden habe, war das wie für mich wie so eine Art Durchbruch. Und Minimalismus war das nächste Thema, was bei mir dann so aufpoppte. Ich habe dann so, das ist auch schon wieder ja fast 10 Jahre her, ich habe einfach...
Ist das auch, also der Minimalismus ist aufgeploppt, nachdem du quasi diese Reduktion gemacht hast mit... also mit der Ernährung und so weiter, ne? Und
genau.
Klar, du hast auch was dazu gemacht, du hast nämlich angefangen, Sport zu machen. Und dann dadurch so in diesem Prozess, okay, ich lasse was weg oder ich achte mehr drauf, kam dieses Minimalismus-Ding.
Ganz genau. Und irgendwie war ich da mal einen Abend, war ich auch wieder irgendwie nicht so gut drauf und wollte mich so informieren im Internet. Und ich hatte ja schon gesagt, Buddhismus war was mich immer interessiert hat. Das teilen wir ja auch beide, dieses Interesse. Und ich habe dann so ein bisschen recherchiert, wie man das so macht im Internet, bisschen rumgegoogelt. Und dann bin ich so eben, also Zen-Buddhismus war was mich interessiert hat. Und dann bin ich auf einem Blog gelandet, der hieß Zen Habits.
Aha.
Ein kalifornischer Autor, Leo Babauta heißt der Typ, macht den Blog auch immer noch, ist jetzt so ein Coach und auch Trainer und auch inzwischen, glaube ich, auch Zen-Lehrer oder Zen-Meister. Und der hat da eigentlich so über Minimalismus geschrieben. Das heißt, ich wusste gar nicht damals, wie man das nennt, aber der hat so darüber geschrieben, dass er so mit sehr wenig Gegenständen eigentlich lebt und ganz viel Zeug so los wird. Und das hat mich total angezogen. Ich fand das unglaublich attraktiv, diese Vorstellung von mit ganz wenig Dingen auskommen und wenig Dinge in mein Leben lassen. Das kann ich auch gar nicht, und ich konnte das nicht so beschreiben oder fassen, warum mich das so fasziniert hat. Aber ich glaube heute, dass es eben damit zusammenhängt, mit dieser Erkenntnis, dass Reduktion zu mehr Glück führen kann. Und so dieses Gefühl kennen wir, glaube ich, alle, ne? Wenn wir mal ausmisten, wenn wir es denn mal tun, dann fühlt sich das gut an. Sachen losgeworden sind. Einfach mal ein Müllsack, alles, das ganze das Zeug, das wir nicht mehr brauchen. Das fühlt sich ja
erstmal gut an. Aber es fühlt sich am Anfang erstmal nicht gut an, weil man das Gefühl hat, boah, nee, das brauche ich noch und hier brauche ich noch und das brauche ich noch und so. Aber ich habe eine interessante Erfahrung gemacht. Zum Beispiel habe ich einen Storage-Raum, ne,
ja,
wo ich Sachen reingestellt habe.
Ja.
Und es ist eine riesige Überwindung. Gut, da sind jetzt 2 Möbelstücke drin, die einfach nicht in die Bude passen, so, ne, aber die ich wahnsinnig mag und die kommen dann auch irgendwann in 100 Jahre, wenn ich in eine andere Wohnung ziehe, kommen die auch wieder hin. Aber das hat auch ganz viel Krams drin. Und bei dem Krams ist es halt so, erstmal zu Hause denkt man, das brauche ich vielleicht noch und das noch. Und dann schleppt man das da hin. Und aber in dem Moment, in dem die Tür zugeht im Storage-Raum und ich fahre wieder nach Hause, es gibt keinen einzigen Moment in meinem Leben seitdem, dass ich jemals das Gefühl hatte, oh, da ist jetzt aber das und das im Storage-Raum. Das hätte ich jetzt aber gerne hier. Ja. Nicht ein einziges Mal ist mir das passiert. Ever.
Ja.
Das ist es gibt eine Ausnahme, das sind Bücher. Ich habe viele Bücher weggegeben. Das tut mir im Herzen weh. Aber das ist die einzige Ausnahme. Alles andere, ist eine total interessante Erfahrung, dass ich persönlich es auch niemals vermisse.
Ja. Ja, ich kann mich dazu sehr gut in Beziehung setzen. Und ich habe auch dann, ich hatte so ein ganz radikales Decluttering, nennt man das ja, ne? Also wenn man so alles los wird, dann das hing dann auch noch mit privaten Entwicklungen bei mir zusammen. Ich hatte da gerade eine Trennung halt hinter mir und saß dann so in dieser Wohnung, die seit vorher eben auch so die gemeinsame Wohnung dieser Beziehung war.
Ja.
Und die war ohnehin dann eben schon um einiges leerer geworden, weil die Person eben ausgezogen war. Und dann habe ich halt so angefangen, ich wollte halt mein ganzes Zeug loswerden und wirklich so über Wochen und Monate alles irgendwie, ich will auch nicht alles wegwerfen, ich bin ja auch schon irgendwie nachhaltigkeitsorientiert und das ist auch immer so ein bisschen so eine schwierige Waage, die man da so treffen muss, ne, zwischen Minimalismus und Nachhaltigkeit. Aber ich habe dann alles, bin alles losgeworden über eBay-Kleinanzeigen, habe ich Sachen verkauft, ich habe Sachen gespendet, Sachen sind nach Afrika gegangen, Sachen sind in Flüchtlingsheime gegangen. Und ich bin wirklich alles losgeworden. Ne? Riesige Couchlandschaften und überdimensionierte Flatscreen-Fernseher und diesen ganzen Unsinn, den ich halt nicht mehr in meinem Leben haben wollte, sage ich jetzt mal ein bisschen plakativ. Und am Ende dieses Prozesses saß ich halt dann so in meiner fast leeren Altbauwohnung, damals noch in Neukölln, und fühlte mich sehr frei. Wenn ich im Flur gesprochen habe, hat es geheilt. Ja, so leer war es. Also ich hatte wirklich fast nichts mehr. Ich hatte auch nicht mal mehr ein Bett, sondern nur noch eine Matratze auf dem Fußboden. Und ich habe mal über MCA gelesen, dass er gelebt haben soll in so einem Einzimmer-Apartment in Little Italy in New York. Und Spike Jonze, der Regisseur, der gut mit ihm befreundet war, der sagte, der hat gelebt wie ein kreativer Mönch. Eigentlich war in diesem Zimmer nichts drin. Da war ein Bett und sein Bass und ein Beamer zum Filme anschauen, weil er sehr gerne Filme, mehr hatte der Typ nicht. Der Typ war natürlich Millionär und hätte sonst was haben können. Ne? Ein fettes McMansion in den Hamptons, gar kein Problem für ihn gewesen, aber es hat ihn halt nicht interessiert. Und ich habe diesen Prozess auch so durchgemacht und es hat mich irgendwie sehr befreit und auch so, ich glaube, ich habe dadurch so ein bisschen auch eine Krise überwunden und habe dann so gemerkt, okay, du brauchst eigentlich nichts. Also so, ne, materielle Dinge sind schön und können auch, ich bin auch kein Genussfeind oder so, ne? Ich kann sehr wohl auch im Sinnlichen Genuss empfinden, aber im Prinzip brauchst du eigentlich nichts. Also wenn du mal irgendwie über die Alpen gehst oder so, dann merkst du ja, alles, was du auf dem Rücken hast und was du dabei hast, das reicht. Ein paar Klamotten, ne? Eine Zahnbürste. Ein gutes Buch, ne? Du hast es gerade erwähnt. Also ich finde es auch schön, dass du das sagst. Ich habe selber auch alle meine Bücher tatsächlich verkauft, gespendet und so weiter. Und es gibt immer mal wieder einen Moment, wo ich denke, ach, das hätte ich jetzt gerne wieder. Oh, dieses eine Buch, das ist schon schade, dass ich das jetzt nicht mehr habe. Aber dann gehe ich in die Bibliothek oder besorg's mir irgendwie auf einem anderen Wege nochmal wieder. Ja. Und das geht dann schon auch irgendwie.
Ich habe bei Büchern, für mich war es, ich glaube, ich habe es rausgefunden für mich, was es bei Büchern ist. Es ist meine These. Keine Ahnung, ob die stimmt, aber sag mir, was du davon hältst. Und zwar, ich habe halt bei mir im Wohnzimmer so wirklich die ganzen Regale alles voll mit Büchern so gehabt. Also immer noch, aber vor ein, zwei Jahren noch viel mehr. Und die Hälfte von denen habe ich gar nicht gelesen. Ne? Und da könnte man ja jetzt sagen, ja, ist ja total überflüssig und so, ne? Und unter dem Aspekt habe ich dann auch gedacht, ja, einige habe ich ja schon gelesen, die werde ich nicht nochmal lesen. Einige habe ich noch nicht gelesen, die werde ich wahrscheinlich nie lesen. Also habe ich irgendwie ganz viel aussortiert. Und als es dann weg war, ist mir Folgendes bewusst geworden. In dem Moment, in dem ich da hinkomme und ich sehe da ganz viele Bücher, vor allem auch ganz viele, die ich noch nicht gelesen habe, in dem Moment habe ich so ein Gefühl von, boah, die Welt ist groß und es gibt so viel zu entdecken und so viel, boah, ich bin einfach inspiriert dadurch, dass ich einfach nur dastehe und theoretisch jederzeit irgendwie eins rausgreifen kann oder reinblättern kann. Und einfach nur die Anwesenheit von vielen Büchern gibt mir so das Gefühl von, es gibt unglaublich viel zu entdecken. So, das ist rein psychologisch. Und jetzt mit viel weniger Büchern und auch mit viel so quasi reduzierteren, habe ich manchmal so das Gefühl, ja, da ist die Welt ein bisschen kleiner geworden. So, ne? Und das ist das, was ich irgendwie für mich und ganz lustigerweise, und das ist jetzt vielleicht mega ketzerisch, aber ich habe das zum Beispiel nicht mit Musik, also selbst mit den tausenden Vinylplatten, die ich habe, wenn die nicht da sind, interessiert mich das gar nicht.
Mhm. Ja.
Ne? So, aber ich habe es echt mit Büchern so.
Ich kann das nachvollziehen, ich kann es verstehen, Bücher ja auch so haptisch irgendwie nochmal sowas haben, ne? Also so auch vielleicht das, was wir damit in Verbindung setzen, so in einer Bibliothek zu sein, auch so einer privaten Bibliothek oder so. Du hast aber das Gefühl, das ist was sehr Privates, ne? Wenn du zu jemandem nach Hause kommst und du siehst so die Bücher im Regal, dann
ja, voll.
Weißt du ja im Prinzip, ne?
Ich bin auch immer sofort direkt, wenn ich bei jemandem zu Hause bin und diese Bücher, aber ich bin immer sofort bei den Büchern und so, ah, es geht ja, hier und so. Ja, ja.
Da gibt es bei mir nicht mehr so wahnsinnig viel zu gucken.
Aber liest du jetzt ganz blöd gefragt, aber hast du jetzt zum Beispiel so ein Electronic Device, auf dem du halt einfach deine ganzen Sachen liest?
Ja, ich lese viel auf dem Kindle tatsächlich. Aber ich lese auch wahnsinnig viel Papierbücher noch. Ich bin wahnsinnig intensiver Bibliothekennutzer geworden. Das heißt, ich habe einen Bibliotheksausweis. Hier in Berlin gibt es so einen schönen Bibliothekenverbund. Zahlst du 10 Euro im Jahr, kannst zu jeder Bibliothek im Stadtgebiet gehen und dir die Bücher ausleihen. Kannst sie auch dir transportieren lassen. Kostet dann, glaube ich, immer 1 Euro. Wenn jetzt das Buch, das du haben möchtest, ausgerechnet nur in Spandau gibt, am anderen Ende der Stadt, dann lässt du dir das halt in eine Bibliothek in deiner Nähe liefern. Und das mache ich sehr, sehr exzessiv, sage ich jetzt mal. Und ich bin auch gerne dort. Also ich gehe auch gerne in Bibliotheken, um eben genau dieses Gefühl zu haben, was du gerade beschrieben hast. Das finde ich nämlich sehr nachvollziehbar, weil ich dann nämlich denke so, oh, das ist das ganze Wissen hier um mich herum. Ich kann überall hingehen, überall reinstöbern, hingucken. Ich habe mal gelesen über Bruce Chatwin, den Schriftsteller, einen Reiseschriftsteller, den ich sehr bewundere. Der hat auch in so einem Einzimmer-Apartment in London gewohnt, das er so eingerichtet hat wie so eine Schiffskajüte, weil er auch so ein reisender Nomade war und eigentlich nichts um sich rum haben wollte. Aber wichtig war ihm, dass es halt in Fußreichweite zur London Library war, weil das so sein Mittelpunkt seines Lebens war. Damit kann ich viel anfangen. So, also gleichzeitig selber nicht so wahnsinnig viel Besitz anhäufen, aber durch Zugang zu öffentlichen Institutionen. Ne, ich brauche auch nicht unbedingt einen riesigen Garten. Ich kann in den Park gehen. Ne? Oder ich muss auch nicht einen eigenen Swimmingpool im Keller haben, sondern ich fände es toll, wenn alle Menschen einen Zugang zu einer guten Schwimmhalle hätten oder so. Also ich bin einfach dafür, dass wir gesellschaftlich hinkommen zu so einer Mentalität, die so Access over Ownership, nenne ich das, ne? Also wir müssen nicht alles selbst besitzen und nur für uns nutzen wollen, sondern wir können vielleicht auch da, also uns alle mehr Luxus leisten, sowohl ökologisch als auch gesellschaftlich, wenn wir das gemeinschaftlich nutzen.
Glaubst du, dass es sich ein bisschen dahin bewegt in manchen Ecken? Also, Shared Cars und so weiter und so fort?
Ich denke schon, dass sich die Bewegung, es gibt diese Bewegung, gerade in, ich sage jetzt mal, westlichen Großstädten, in bestimmten Vierteln, wo Menschen, junge Menschen vorwiegend so utopisch denken und leben wollen. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Entwicklungen, die ein bisschen ambivalent zu betrachten sind, gerade weil du sowas wie Shared Cars nennst. Shared Cars sind ja auch mal angetreten als was, wo das Argument war, das würde in irgendeiner Form den Individualverkehr reduzieren. Das ist ja überhaupt nicht passiert. Also es war ja ein Versprechen, das sich überhaupt nicht eingelöst hat. Stattdessen sind diese Shared Cars jetzt on top gekommen zu unserem privaten Individualverkehr. Und die Leute nutzen die Shared Cars, wo sie vorher vielleicht zu Fuß gegangen sind oder Rad gefahren sind oder mit der Tram gefahren sind. Das heißt, das sehe ich sehr skeptisch. Ich benutze selber keine Shared Cars mehr. Ich fand das jahrelang ganz toll, aber ich habe dann auch gemerkt, ich nutze es genau für diese Strecken, die ich eigentlich viel umweltschonender und auch für mich gesundheitlich vorteiliger zu Fuß gehen könnte oder mit dem Rad fahren könnte.
Ja. Jetzt hast du erzählt, dass du beim Minimalismus gelandet bist. Ne?
Genau.
Und du hast dann da auch schon den Buddhismus, Zen, ein bisschen erwähnt. So. Und wie ist dein Interesse für Zen und für den Buddhismus, ist das auch ein bisschen aus diesem Minimalismus heraus entsprungen oder wie hat das zusammengefunden und was war dann für dich auch so ein bisschen der erste, also du beschreibst ja auch in deinem Buch, wie du bei so einem Retreat bist und so weiter, ne? Wie ist für dich dann der Schritt gekommen, weil du auch sagst, du bist jemand, du liest erstmal.
Ja.
Ne? Und der Punkt ist ja, also ich kann mich sowieso mit ganz vielem, was du sagst, sehr identifizieren, wie du dir wahrscheinlich denken kannst. Ne? Und vielleicht wird es auch die ein oder anderen Hörerinnen und Hörer hier geben, die sagen, ey, Moment, die so eine ähnliche Story habe ich schon mal gehört. So. und du hast gesagt, du liest viel, ne? Und jetzt gibt es ja einen großen Schritt, was war für mich wahrscheinlich einer der größten Schritte, ist vom Intellektuellen in die Praxis zu kommen. Also vor allem, was in Anführungsstrichen Spiritualität, was auch immer das bedeutet, ja, vor allem, was das angeht. Ne? Wie ist bei dir so die Transition gekommen, so dieser Schritt von, okay, ich informiere mich darüber, ich lese was, ich bearbeite das intellektuell zu, okay, ich will das erfahren, ich will das tatsächlich so, ich möchte daran teilhaben, ich möchte praktizieren.
Ja, da legst du natürlich den Finger genau in die Wunde. Ne? Das ist dann sozusagen der wichtigste und der schwierigste Teil dieser ganzen spirituellen Reise oder Entwicklung, die ich auch so gemacht habe. ich bin so ein veranlagter Typ. Ich lese, ich erschließe mir die Welt über theoretische Konstrukte zunächst. Minimalismus war sowas und ich will den Ding dann auf den Grund gehen. Mhm. Ich will wissen, wo kommt das her? Das ist ja nichts, was sich irgendwelche Blogger in den Nullerjahren ausgedacht haben, als die Finanzkrise jetzt gerade mal zugeschlagen hat, sondern das ist eine tiefere Weisheit, die gibt es seit 2000 Jahren. Und Menschen sind immer wieder dahin gekommen, wo sie gesagt haben, ey, eigentlich brauchen wir nichts, das Glück ist in uns selbst und so weiter und so fort. Und Zen-Buddhismus ist eben eine dieser, sagen wir mal, so Schulen, dieser Geisteshaltungen, die da die das er eben predigt und die ich halt immer schon sehr anziehend und spannend fand, spätestens seit MCA in den 90er Jahren davon erzählt hat. Und ich habe mich jahrelang erstmal nur theoretisch damit befasst und auch mit dem Umstand, dass man meditieren sollte, dass Meditation etwas ist, was vielleicht zum Glücksempfinden oder sagen wir mal zu einer ausgeglicheneren Lebensführung irgendwie beitragen könnte. Dass ich mich wirklich hingesetzt hätte und meditiert hätte, das hat Jahre gedauert, bis ich an den Punkt gekommen bin, das zu machen. Es waren verschiedene Faktoren dann, ne? Also ich erzähle das immer wieder, es gibt halt einfach Vorbilder und Menschen, die einfach durch ihr Vorleben bestimmter Werte und bestimmter Inhalte bei mir das ausgelöst haben, okay, ich möchte das auch. Ja. Da war Rick Rubin, der Produzent, war so eine Person, der hat immer wieder von TM, also von transzendentaler Meditation erzählt in Interviews. MCA war jemand. Es gibt auch einen Musikmanager aus den USA, den ich kennengelernt habe, weil der Tyler the Creator und Odd Future gemanagt hat und der hat in den sozialen Netzwerken immer viel so Zitate von Eckhart Tolle gepostet.
Ja.
Und das fand ich auch total reizvoll und spannend, ne? Aber der spricht auch darüber. Meditation, also ne, die Kraft des Jetzt erfahren, nicht über die Kraft des Jetzt nachdenken. Und, entschuldige.
Ja, ja, easy. Wir können hier alles machen. Essen, trinken, husten, so viel wir wollen. Alles
ja, easy. Die Stimme ist schon angegriffen von den Interviews. Fand das sehr, sehr spannend und dann ins Tun zu kommen, war wirklich ein Prozess, der auch wieder länger gedauert hat. Bei mir ging es los mit einem sogenannten MBSR-Kurs.
Ah ja.
MBSR, ne, kennst du sicherlich, für die HörerInnen steht für Mindfulness-Based Stress Reduction, ist ein Achtsamkeitstraining, entwickelt von einem amerikanischen Professor, John Kabat-Zinn. Und das ist so ein 8-wöchiger Kurs, da trifft man sich einmal die Woche, lernt die Grundsätze von Sitz- und Gehmeditation. Und auch Bodyscan, solche Dinge. Das sind aber alles Techniken, die im buddhistischen Meditationspraktiken wurzeln letztendlich. Das habe ich gemacht. Und als ich das gemacht habe, da habe ich zum ersten Mal gespürt, das ist was ich in meinem Leben haben möchte. Das ist eine Praxis, die ich weiterführen möchte. Und als ich da rausgekommen bin, habe ich meine Lehrerin gefragt, wie kann ich denn jetzt weitermachen? Und die hat zu mir gesagt, naja, wenn du das toll findest, dann also das kommt eigentlich aus dem Vipassana, ne? Vipassana, auch eine traditionelle buddhistische Strömung. Mach doch mal so ein Vipassana-Retreat. Das habe ich dann gemacht. Und dann war ich mal eine Woche im Schweigekloster. Ja, kennst du selbst auch. Hast diese Erfahrungen gemacht und das hat mit mir sehr viel wiederum gemacht. Das hat mich.
Wie war das für dich, dieses einwöchige Retreat?
Es war am ersten Tag furchtbar. Am zweiten Tag schrecklich. Am dritten Tag immer noch grauenvoll zu Beginn. Und dann am Nachmittag, irgendwann, weiß ich noch genau, saß ich, das war in Bayern, in so einem ehemaligen Benediktinerkloster, saß ich dort den dritten Tag, alles tat weh. Weil man meditiert ja so netto 8 Stunden am Tag, spricht nicht, zwischendurch hat man noch Arbeitsperioden, muss vielleicht noch die Toilette putzen oder so. Und dann am dritten Nachmittag saß ich dort. Und es war so ganz schönes Licht draußen, weiß ich noch. Und wir saßen da, ich glaube, waren so 20, 25 Leute in so einem U, in diesem Meditationssaal, in dem Dojo. Und plötzlich spürte ich in mir so eine Wärme aufsteigen. Das war so ein ganz merkwürdiges Gefühl, so ein Kribbeln, fast wie bei einer, ich vergleiche das manchmal mit so einer Narkose, bevor die Narkose wirkt. Und dann breitete sich diese Wärme aus. Und auf einmal fühlte ich mich sehr geborgen. Und sehr verbunden mit dem Universum, mit allen anderen Lebewesen, mit den Menschen in dem Raum sowieso, ohnehin schon. aber auch mit allem, was ich draußen vor den Fenstern so sehen konnte. Und ich habe da so einen Moment gehabt, den ich, also der mich eigentlich zu der Erkenntnis geführt hat, dass ich nichts brauche, sondern dass alles schon in mir angelegt ist. Ne? Also die komplette Zufriedenheit, das Glück kam aus mir selbst, ohne dass ich irgendetwas von außen hinzufügen musste. Kein besonderer, es war auch nicht irgendein Instagrammable Moment oder so. Ich war nicht irgendwo in Thailand auf dem Berg oder so, sondern ich saß da einfach in diesem bayerischen Kloster und wusste, alles ist in Ordnung, so wie es ist. Ich kann diesen Moment vollkommen annehmen und ich will ihm nichts hinzufügen. Und ich brauche nichts mehr als das. Und ich glaube, das war so ein Moment, wo ich dann gelernt habe, diese Praxis ist das, worum es geht und nicht das darüber lesen und darüber nachdenken. Und auch alle meine Zen-MeisterInnen, die ich halt so im Laufe der Jahre dann halt hatte, also ich bin dann vom Vipassana, muss ich noch dazu sagen, zum Zen gekommen. Mhm. Auch wiederum durch das spirituelle Zentrum, in dem ich war, weil dort wurde parallel Vipassana und Zen gelehrt. Aha. Und ich habe immer so ein bisschen neidisch zu dem anderen Tisch rüber geguckt und dachte immer, da sind irgendwie die Coolen. Das sind die, wo ich eigentlich hin will.
Die Zen-Menschen.
Die Zen-Leute.
Die Zennis.
Ja. Die hatten ja so ein bisschen, also die haben ja noch mal so ein bisschen so eine strengere Disziplin und so. Das waren so Asketen und so. Das fand ich dann irgendwie total anziehend. Na jedenfalls, ja, das war so der Weg, den ich da gegangen bin und der mich letztendlich in die Praxis geführt hat. Und alle meine MeisterInnen haben mir gesagt, du kannst so viel lesen, wie du willst. Das schadet auch nichts. Aber es bringt dich keinen Millimeter näher an irgendeine Form von Erkenntnis oder so, die jetzt für diesen spirituellen Weg relevant ist. Ist gut, dass ich jetzt ein Buch geschrieben habe, ne?
Ja, so ist das bei uns. So. Aber du schreibst ja ein Buch, nicht, also ich hatte zumindest beim Lesen des Buchs nicht den Eindruck, du sagst ja auch selber, es ist kein Buch über Buddhismus, ne? Bestimmte Ideen vom Buddhismus fließen ein. Sondern du schreibst ein Buch darüber, was für eine Erfahrung du damit gemacht hast, dadurch, dass du anders denkst oder dadurch, dass du dein Denken in eine andere Richtung gelenkt hast, wie du tatsächlich dein Leben verschönern konntest dadurch. Mhm. So. Und du ziehst ja auch viele, viele, viele Parallelen, da sind wir noch gar nicht gelandet, zur Stoa, also zum, kann man sagen Stoizismus oder ist das völlig falsch?
Ich glaube, das ist korrekt, ja.
Stoizismus. Und Stoizismus ist ja, man könnte, es ist ja, was ist es? Es ist eine Denkschule, ne? Es ist irgendwie keine Philosophie, es ist irgendwie keine, so ähnlich wie Buddhismus. Buddhismus ist keine Religion, keine Philosophie, keine, was ist das eigentlich, ne? Und bei der Stoa ist es vielleicht so ähnlich. Und du sprichst auch viel über die, ja, so in manchen Aspekten Gemeinsamkeiten von so einer Zen-Herangehensweise, von der stoizistischen Herangehensweise. Wie ist dir dann das wiederum begegnet? War das dann wieder was Intellektuelles oder also auch wieder was aus dem Lesen kam, wo du dann Verbindungen geknüpft hast oder wie ist das passiert?
Ja, das war auch Teil so meiner Recherche. Ne? Ich nenne das immer meine Recherche, diese Jahre, in denen ich halt mich so mit diesen ganzen Themen befasst habe und das ja auch bis heute immer noch tue. Immer so ein Buch gelesen von so einem amerikanischen Philosophieprofessor, der so die Parallelen zwischen Zen-Buddhismus und der Stoa aufgezeigt hat. Und ich fand das sehr erstaunlich, zumal eben das zu unterschiedlichen Zeiten in der Menschheitsgeschichte immer wieder aufgetaucht ist. Also dieser Gedanke, ne, diese Grundgedanken, die da drin stecken. Und Stoa, ne, also die großen stoischen Philosophen zu der Zeit, man kann das fast so ein bisschen vergleichen, glaube ich, heute mit so Coaches und MeditationslehrerInnen und so weiter, weil das war zwar eine Philosophieschule, aber man kann das nicht so sehen wie heute PhilosophInnen, die halt irgendwie an Universitäten forschen und so extrem abstraktes Zeug eigentlich nur noch schreiben. Es ging sehr konkret darum, das Leben zu verbessern. Also was kann man eigentlich tun, damit man ein besseres Leben und glücklicheres Leben lebt? Und so Leute wie Seneca, der war einer der berühmtesten Stoiker, Marc Aurel, die haben im Prinzip so Lebensregeln aufgestellt und versucht zu erklären, was ihrer Meinung nach ein gutes Leben ausmacht. Und die sind ganz schnell auch auf den Trichter gekommen, dass es Materialismus nicht tun kann. Was ja schon mal eine interessante Erkenntnis ist. Also ich glaube, eine, die wahrscheinlich die meisten Menschen in unserer Gesellschaft heute, ich denke mal, schon unterschreiben würden. Also jetzt so im Rap-Kosmos vielleicht nicht, aber jenseits davon. Ich glaube, nur die wenigsten leben danach. Also die wenigsten lassen diese Erkenntnis wirklich insoweit auf ihr Leben so einen Einfluss haben, dass sie tatsächlich sagen, ich mache mich von diesem, also ich versuche aus diesem Hamsterrad irgendwie rauszukommen, weil es ja auch sehr schwierig ist. Ne? Es ist ja auch nicht was, was nur in den eigenen Händen liegt oder was man nur, was man selbst entscheiden kann. Es hat sehr viel mit, auch damit zu tun, wie privilegiert ist man, wie, in was für einer Situation steckt man eigentlich gerade. Ne? Deswegen sage ich auch immer wieder, das, was ich da geschrieben habe, ist ein Ratgeber. Der richtet sich primär an Menschen, wie die an einem Punkt sind in ihrem Leben, wo sie nach was suchen. Mhm. Und ich war selber vor 10 Jahren an so einem Punkt. Aber überhaupt erstmal an den Punkt zu kommen, wo man sich so intensiv Gedanken darüber machen kann, setzt ja voraus, dass man in einer sehr privilegierten Position ist. Ne? Weil wenn du, keine Ahnung, eine alleinerziehende Mutter bist mit 3 Kindern und irgendwie 2 Jobs parallel machen musst, dann wirst du höchstwahrscheinlich wenig Zeit haben, dir wahnsinnig viel Gedanken über dich selbst zu machen und über den Umstand, wie du eigentlich leben willst oder so, weil du dann einfach dafür sorgen musst, dass das Essen auf den Tisch kommt. Und das will ich halt nur mal so dazu sagen, es ist halt sicherlich kein Allheilmittel und diese Sachen wie Stoa, Zen-Buddhismus und so weiter, sind für mich alles Denkschulen, die durchaus auch der alleinerziehenden Mutter helfen können bei den Herausforderungen, die ihr so in ihrem Alltag begegnen. Nur mir ist total bewusst, dass es sehr schwierig ist, sich überhaupt erstmal darauf einzulassen und sich mit diesen Themen wirklich intensiv zu beschäftigen. Und das wollte ich nur mal eingeworfen haben.
Vor allem, weil man sich ja auch immer im Hinterkopf behalten muss, dass die Sachen, die wirklich helfen, keine Quickfixes sind.
Richtig.
Dass die Sachen, die wirklich nachhaltig Veränderungen hervorrufen oder auch wirklich nachhaltig stützen und unterstützen können, sind nie Sachen, wo man 2 Sätze auf Instagram liest und dann hat man es gelesen und dann so, und jetzt mache ich das und jetzt ist mein Leben besser. So. Sondern es sind Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Es ist so ähnlich wie Ernährung und Sport. Ja? Es ist halt nicht damit getan, einen Apfel zu essen, sondern obwohl ein Apfel gut für dich ist. Sondern du musst halt ab jetzt jeden Tag mehr Obst essen, weniger ABC, andere Sachen und so weiter. Oder wie bei Sport. Es ist nicht damit getan, 10 Liegestütze zu machen, sondern du musst halt dann anfangen, jeden Tag mal 10, 20, 30 Liegestütze zu machen und noch ein paar Kniebeugen und Klimmzüge dazu und vielleicht ein bisschen laufen zu gehen oder sonst was anderes zu machen, dafür andere Sachen nicht zu machen. Das heißt, alle Sachen in unserem Leben, die etwas verändern und die positiv, aber auch negative Seite sind, keine Quickfixes. So. Und natürlich für Menschen, die auch am Existenzminimum leben und so weiter, ne, ist es natürlich viel schwieriger. Es ist viel schwieriger, da einen Zugang zu finden, eine Kontinuität zu finden, die Zeit, die Energie zu haben. Auch es geht ja auch nicht nur um Zeit, auch um Energie. Selbst wenn ich Zeit habe, wenn ich am Ende des Tages komplett im Arsch bin, dann noch die Energie aufzubringen, um irgendwas zu tun. Man könnte ja sagen, ja, guck halt 20 Minuten weniger Fernsehen, aber vielleicht habe ich die Energie gar nicht mehr, so was anderes zu machen. Ja? Ja. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, und das ist ein sehr unpopuläres Argument, aber das ist eine sehr buddhistische Aussage, ist, andersrum ist es genauso. Wenn du zu viel Geld hast, wenn du zu viel Macht hast, wenn du zu viel Verantwortung hast, bist du in einer ganz anderen, aber ähnlich beschissenen Situation.
Ja.
Weil wenn du so viel Geld und Verantwortung und Macht und so weiter hast, bist du von morgens bis abends nur damit beschäftigt, irgendwie alles zusammenzuhalten und alles zu managen und jeder möchte was von dir und so weiter. Dann hast du auf eine ganz andere Art und Weise aber ein ähnliches Problem von keine Zeit und keine Energie. Ne?
Ja, ja.
Und da schlägst du oder du sprichst hier ziemlich am Anfang des Buches in einem Neustart-Kapitel über 2 Sachen. Da würde ich gerne drauf ansprechen, weil das passt nämlich hierzu, glaube ich, sehr gut. Du fängst das Kapitel an mit, wir müssen alle noch irgendwas. Wir müssen den Müll runterbringen, die Präsentation vorbereiten, die Steuererklärung machen, mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Hier sind wir auch schon. Ne? Müll runterbringen, Präsentation vorbereiten, Steuererklärung machen, sind To-Dos. Mhm. Jetzt wird es interessant. Mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Weil da ist nämlich auf einmal ein emotionaler Druck und so, was sind meine Werte? Ne? endlich gesünder essen. Da sind wir bei dem Punkt wieder, ne? Mhm. Mal mehr Freunde treffen, weil das wird ja auch immer gesagt, Social Interactions ist ganz wichtig und so weiter. Sport treiben, regelmäßig meditieren. Da sind wir ja schon sogar bei Punkten, die eigentlich, wo man sagt, es ist doch gut und ist doch gesund und so weiter und so fort. Aber davor steht, wir müssen alle irgendwas. Ja. Und du sprichst hier, der Soziologe Hartmut Rosa spricht treffend von einer Rhetorik des Müssens. Am Ende des Tages fühlen wir uns immer schuldig, weil wir die Erwartungen von anderen und auch von uns selbst mal wieder nicht erfüllt haben. Mhm. Und eine Seite weiter sagst du, die Lösung unserer Probleme, weniger Konsum und so weiter, und dann geht es darum, Nein zu sagen. Mhm. Deshalb ist meine Standardantwort auf Anfragen jeglicher Art heute ein höfliches, aber beherztes Nein. Ich bin froh, dass du Ja gesagt hast bei mir. Deshalb ist die Antwort ist ein beherztes Nein. Und bei der Begründung der Absage darf man ruhig ehrlich sein, man hat was anderes vor. Aber das andere, was man davor hat, in diesem Fall, damit meinst du nicht being busy, sondern was das andere, was man vorhat, ist nichts tun.
Ja,
Muße. Oder sich um sich selbst Muße. Ja, nichts tun ist auch, klingt auch scheiße. Muße. Ja. Und da würde ich dich gerne drauf ansprechen, auf dieses, oder habe ich ja schon getan, ne? Mhm. Dass du mir ein bisschen was darüber erzählst. Also diese Spirale des ständig Müssens, des noch nicht genug auf allen Ebenen und die Antwort dazu, das Nein sagen.
Ja, das ist auch ein Thema, also das erzähle ich auch mir selbst, ne? Weil ich
Hey, always.
Ne? Also ich versuche mir selbst das auch so ein bisschen zu erklären, was ich selber jahrelang gemacht habe, nämlich diese hohen Anforderungen, die Gesellschaft einerseits an uns stellt, gleichzeitig wir aber selber eben noch dann on top oben drauf laden, weil wir eben sagen, wir müssen eben auch noch viele andere Dinge machen, um eben unsere Beziehungen zu anderen Menschen möglichst gesund zu halten und dies und jenes. Das sind alles Sachen, die kommen noch dazu, zu dem, was ohnehin schon von uns gefordert wird. Und dann kann man ja nur scheitern an diesen Anforderungen, ne? Weil der Tag hat nun mal nur 24 Stunden für uns alle. Das heißt, wir müssen anfangen, oh, wir müssen schon wieder was, Obacht. aber wir sollten vielleicht anfangen, Sachen wegzulassen mal wieder, ja? Also Sachen nicht zu tun. Deswegen ermutige ich Menschen auch, eine Not-to-Do-Liste zu schreiben. Einfach mal eine Liste aufschreiben mit Dingen, die man eigentlich wirklich nicht mehr machen möchte. Na, also da werden jetzt Leute sagen, ja, aber man muss ja nun auch, sein Leben ist ja kein Wunschkonzert. Naja, nicht komplett, aber man kann schon mal versuchen, sein Leben in eine Richtung zu lenken, dass es ein bisschen mehr Spaß macht und ein bisschen leichter sich alles anfühlt. Es muss nicht alles schwer sein. Mhm. Und das ist aber was so im Kapitalismus oder auch so in der protestantischen Arbeitsethik ein bisschen anrüchig ist, ne? Das ist Spaß haben, Spaß machen. Leben muss Arbeit sein und Arbeit darf keinen Spaß machen. Arbeit muss anstrengend sein.
Ja, also man hat so immer das Gefühl, also man, so diese Ethik, diese Ansicht, die führt so ein bisschen in sowas richtig krass abmühen und abplacken und dann irgendwann erntet man die Früchte seiner Arbeit.
Ja.
Und dann darf man sich locker machen. Es gibt ja auch dieses Grind-Ding, ne? Dieses so, ja, während andere feiern, bin ich am Ackern. Während andere dies machen, bin ich am Arbeiten und am Ackern für meine Träume und dann erreiche ich irgendwann meine Träume. Und ey, das führt ja leider ganz oft in eine Sackgasse, weil du machst dich auf dem Weg zu den Träumen kaputt und wenn die Träume dann da sind, merkst du, was ist denn jetzt los? So.
Ja, das habe ich leider auch zu viele Gegenbeispiele von Menschen aus meinem Bekanntenkreis, Familie oder auch irgendwie so aus der prominenten Welt, wo man einfach sieht, dass das nicht funktioniert. Ne? Also immer auf etwas hinzuleben. Und ich habe es selber auch gemacht. Ich habe immer auf was hingelebt. So, du machst die Schule, du willst Abitur machen, dann geht das Leben los. Dann gehst du aber erstmal ins Studium, dann willst du den Abschluss machen, dann willst du einen Job, dann willst du diese Beförderung und jene. Und irgendwann, das habe ich ja zu Beginn unseres Gesprächs auch versucht zu umschreiben. Irgendwann kam ich halt an den Punkt, wo ich dachte, wann ist denn jetzt eigentlich das Leben mal so richtig gut? Also, ne, was muss ich denn noch alles erreichen, um? Und also ich bin hier immer viel auf so einem Friedhof bei mir in der Nähe so spazieren. Das ist ein ganz schöner Ort, an dem viel so Stille herrscht. Mhm. Und da sehe ich immer einen Grabstein von jemandem, der schon viele Jahrzehnte tot ist. Und da steht drauf, Arbeit und Streben, das war sein Leben. Habe ich gedacht, das ist das Letzte, was ich möchte, was auf meinem Grabstein steht. Also nichts, ne, wirklich kein Disrespekt gegen diese Person, das sind seine Werte und so weiter. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte nicht mich abplacken und dann irgendwann ins Grab fallen und dann möglicherweise die Früchte meiner Arbeit noch nicht mal mehr geerntet haben oder dann, wenn es dann soweit ist, viele sagen dann ja, es ist mit der Rente oder man muss finanzielle Unabhängigkeit erreichen und dann wird es aber ganz toll. Ich glaube, das alles führt nicht wirklich dahin, wo wir hinwollen, sondern wir müssen es irgendwie schaffen, dass dieser Moment, dieser, den wir jetzt gerade durchleben, dass der uns glücklich macht und dass wir damit zufrieden sind, wie es ist. Aber wenn wir immer nur auf etwas hinleben, das ist, dann zieht das Leben an uns vorbei. Und dann schauen wir irgendwann zurück und fragen uns, was haben wir jetzt eigentlich so damit gemacht?
Also die Not-to-Do-Liste und das Nein sagen.
Nein sagen ist sehr schwer, ne? Also ich bin ja ein Mensch, ich bin extrem harmoniebedürftig. Mhm. Ich will eigentlich immer, dass alle mich mögen. Und wenn du Nein sagst, damit anfängst, dann merkst du, boah, das ist auch ein starker Widerstand in mir. Also wenn ich Nein sage, dann muss ich Leute vor den Kopf stoßen oder Menschen sind vielleicht auch mal kurz mal beleidigt oder ne, sie bekommen eben nicht das von mir, was sie wollen, was sie erwarten. Und das ist auch ein Prozess gewesen. Kann man auch tolle Bücher drüber lesen, wie man die besten Absagen formuliert. Hab ich viel gelernt. Da gibt es ja auch so rhetorische Figuren, wie man das am besten macht. Aber Nein sagen, Not-to-Do-Liste sind für mich so Werkzeuge, um mein Leben zu kuratieren. Also ne, dieser Kurationsaspekt. Ich möchte einfach selber entscheiden können, was in meinem Leben stattfindet, was ich in meinem Leben lasse und was eben nicht. Und wenn Hektik und Getriebenheit und so etwas, wenn das Dinge sind, die ich eigentlich in meinem Leben nicht so gerne haben möchte, hey, ab und zu ist es mal stressig bei uns allen, keine Frage, ne? Aber wenn mein Alltag eigentlich anders aussehen soll, dann muss ich eben aktiv darauf hinwirken, Dinge, die das auslösen, aus meinem Leben zu verbannen. Ja, das kann dann sein, dass ich vielleicht nicht die nächste Beförderung annehme, wo ich noch mehr Verantwortung bekomme und noch ein größeres Team habe und noch einen krasseren Titel auf der Visitenkarte stehen habe, sondern vielleicht gebe ich mich mit dem zufrieden, wo ich gerade stehe. Weil ich dann nämlich sagen kann, um 18 Uhr, ich gehe jetzt nach Hause zu meinen Kindern und kümmere mich um die und verbringe einen entspannten Abend mit denen. Das kann ja auch ein Weg sein, ne? Aber diese Karriereerzählungen, wie sie bei uns eben in den westlichen Gesellschaften uns mitgegeben werden, die sehen halt so etwas nicht vor. Also so eine Vorstellung von, ich bin damit zufrieden, ich bin damit okay. Man muss immer nach mehr streben und es muss immer, ne, das kennen wir ja so.
Ja, man könnte ja jetzt gar nicht sagen Conclusio, aber ich möchte die Leute sehr dazu einladen, das Buch zu lesen. Vor allem, weil es sich am Ende auch immer mehr in so eine. Okay, ich möchte gar nicht zu viel verraten, aber ich habe mir hier ein paar Sachen auch noch angestrichen. Und genau, weil eine ganz schöne Überschrift ist, wie man komplett verschwindet. So, 27. Kapitel, wie man komplett verschwindet. Und es ist eine absolute Antithese zu dem, was wir gerade besprochen haben, ne? Dieses höher, schneller, weiter, mehr machen, mehr erreichen, mehr am Start sein, mehr vernetzt sein, mehr Grind und so weiter. Es ist eine totale Antithese dazu.
Ja.
Erzähl mir kurz davon.
Also, ich bin eigentlich darauf gekommen, die Überschrift ist ja ein Radiohead-Song-Titel, ne? Also, das ist halt How to Disappear Completely. Radiohead-Song. Und ich bin tatsächlich auch wieder über eine Musikreferenz dahin gekommen. Das geht bei mir ganz oft so irgendwie los mit Musikreferenzen. Ich habe die Autobiografie von Tricky gelesen. Ah. Toller Musiker, der besonders in den 90er Jahren ganz tolle Platten gemacht hat. Die
weißt du, dass der bei uns in der Nachbarschaft lebt?
Ich weiß, dass er in meiner alten Nachbarschaft gelebt hat. Ich habe ihn hin und wieder mal beim Bäcker getroffen.
Ich habe ihn neulich auch im Café getroffen.
Es war der surrealste Moment meiner gesamten Zeit in Berlin-Neukölln, als plötzlich Tricky neben mir beim Bäcker stand. Und der sieht ja sehr charakteristisch aus. Also ja, den kann total. Man ja auch nicht verwechseln. Ne? Der hat ja eine Boxer-Visage, jetzt mal ein bisschen.
Er ist auch Boxer.
Er ist auch Boxer, genau.
Ja, ja, ich habe ihn neulich getroffen, weil ich nämlich mit einem Kumpel unterwegs war, der ihn kennt. Und sie kommen ins Café und da saß er da und haben wir jetzt einfach eine halbe Stunde über Boxen und MMA unterhalten.
Ja, Wahnsinn. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist sein Ding. Tricky ist ein Mensch, also ich finde den sehr faszinierend. Der ist übrigens auch Minimalist. Also wenn du zu ihm in seine Wohnung kommst, da steht fast nichts. Mhm. Der hat eigentlich keine Dinge, der lebt aus dem Koffer, seit Jahrzehnten schon inzwischen. Der lebt auch dann mal so in einer Einzimmerwohnung irgendwo bei einer Freundin zur Untermiete und dann lebt er wieder in irgendeinem 5.000 Dollar Monat Penthouse. So, das ist für den so. Na, also sein Lebensstil. Aber was ich eigentlich sagen wollte, der hat in seiner Autobiografie sowas geschrieben, wo er sagte, er wollte nie berühmt werden. Er fand die Vorstellung, berühmt zu werden, absolut abscheulich. Aber er wollte eben Musik machen. Und er wollte mit dieser Kunst und dieser Musik auch Menschen erreichen. Aber die Vorstellung, die wir heute haben von MusikerInnen und KünstlerInnen, ist ja die, dass man unbedingt berühmt werden will. Und das ist eigentlich das, was junge Menschen heute fast schon, glaube ich, an erster Stelle teilweise sehen. Also, dass eigentlich das Berühmtsehen als erstes, also berühmt sein und werden als erstes kommt und danach erst das, womit will ich eigentlich berühmt werden. Ja.
Ist ein bisschen auch so mit Kohle. Also, ich höre das sehr oft im Umkreis meines, man könnte das so nicht sagen. Also, mein Sohn ist ja 16 auf dem Weg zu 17 und da ist es schon öfter auch mal so. Jetzt das ist natürlich eine Frage, wie ernst die Boys das meinen, weiß man auch wieder nicht. Aber was man oft auch hört, ist so: Ja, was willst du mal machen? Scheißegal, Kohle verdienen, so reich werden, egal womit.
Ja.
Ne? So ein ähnliches Ding.
Ist sehr typisch. Also, dein Sohn ist ja klassisch Gen Z, also Generation Z, die. Sagt das, glaube ich, in vielen Umfragen immer wieder, dass
er persönlich sieht das, glaube ich, ein bisschen differenzierter, aber trotzdem, weißt du?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist auch schwierig, das immer in solchen holzschnittartigen Mustern zu sehen, aber es ist tatsächlich was man sehr häufig hört in dieser Generation, dass es halt nur darum geht, möglichst schnell, möglichst viel Geld anzusammeln, weil da einfach auch so eine sehr berechtigte Zukunftsangst herrscht in dieser Generation, dass man einfach überhaupt nicht weiß, was in 20, 30 Jahren überhaupt noch ist, ob da dieser Staat noch steht, ob da überhaupt die Supermärkte noch gefüllt sind und so weiter und so fort, ne? Die Umwelt, Klimawandel und so weiter. Aber was ich eigentlich, genau, also was ich eigentlich meinte, ist, dass Tricky sagte, er wollte genau das nicht und das fand ich sehr beeindruckend, weil ich selber wollte das auch nie, ich habe ja nun auch keine künstlerischen Ambitionen, aber ich fand das so als Antithese, wie du so sagst, sehr interessant und habe dann festgestellt, dass es immer wieder KünstlerInnen und SchriftstellerInnen gab und gibt, die einen ganz anderen Weg wählen. Und das sind welche gewesen, die mich auch oft sehr berührt haben und wo ich eine tiefe Verbindung zu herstellen konnte. Und ich fand es einfach interessant, mal so als Gegenentwurf. Ne? Also nicht das Ego die ganze Zeit füttern, nicht eben mit der, ne, als Rapper quasi vorne am Bühnenrand stehen und den Leuten irgendwie aus dem eigenen Leben erzählen, sondern die eigene Person, das Ego eigentlich verschwinden lassen. Ja? Und eigentlich zurücktreten hinter dem Werk. Die Musik ist wichtig, aber die Person überhaupt nicht. Und das ist ja auch was du in der elektronischen Musik sehr stark hast, diesen Gedanken von so Underground Resistance ist mir so das Lieblingsbeispiel. Niemand wusste, wer die waren. Viele Jahre wusste man nicht, wer die sind. Die haben einfach nur diese Platten veröffentlicht und diese Botschaft über ihre Musik verbreitet. Aber dass die Typen halt irgendwelche Detroiter Jungs waren aus der Hood, die halt irgendwie Techno revolutioniert haben, so, ne? Heute weiß man das, aber damals gab es zunächst mal diese Information gar nicht. Und das finde ich sehr reizvoll. Und da gibt es die unterschiedlichsten tollen Geschichten, die ich halt mal so versucht habe, ein bisschen zusammenzustellen von Leuten, die eben sehr, teilweise sehr skurrile und lustige Vorkehrungen treffen, um eben nicht berühmt zu sein oder auch keinen Zugang, der Öffentlichkeit keinen Zugang zu sich und seinem Privatleben zu ermöglichen. Ne? Von Schriftsteller wie J.D. Salinger, der sehr berühmt ist, der einfach nach seinem ersten Roman, Der Fänger im Roggen, den ja nun jeder kennt und auch in der Schule mal gelesen hat, einfach nie wieder öffentlich aufgetreten ist oder irgendwas, nach ein paar Kurzgeschichten und dann hat der nie wieder was veröffentlicht, 50 Jahre lang. Der hat weiter geschrieben, weil der wollte schreiben, der war Schriftsteller, aber er hat nicht mehr veröffentlicht, weil er dafür überhaupt keinen Sinn drin gesehen hat. Er hat Journalisten, die versucht haben, sich Zugang zu seinem Anwesen zu verschaffen, hat der verjagt von seinem Rasen, ne? So richtig brachial teilweise, ja. Und ich fand es einfach sehr, sehr spannend und interessant, so diesen Gegenentwurf mal so zu verfolgen und einfach auch mal zu zeigen, in diesen Zeiten, wo alle über Social Media die ganze Zeit ihre Persönlichkeit nach draußen stellen und ihr Ego füttern und nach Anerkennung betteln, zu sagen, es gibt auch einen anderen Weg. Man muss nicht die ganze Zeit so laut sein, so man kann tatsächlich auch das Gegenteilige tun und trotzdem eine enorme, immense Wirkung damit erzielen.
Wer mehr von dir erfahren möchte, findet dich nicht bei Social Media.
Nee, ich bin vor 3 Jahren aus Social Media ausgestiegen. Also ich habe alle meine Accounts in einem Urlaub mal gelöscht. Ich habe noch einen Account bei LinkedIn. Den nutze ich auch so ein bisschen zur Buchpromo. Weiß ich nicht genau. Das ist halt auch so ein bisschen, ne, die Sorge, dass man sonst komplett von irgendwelchen beruflichen Möglichkeiten abgeschnitten sein könnte, was ja schon furchtbar genug ist, schlimm genug ist, dass man das heutzutage dann eben so hat. Aber nee, man findet mich nicht auf Social Media. Ich habe eine Website, da findet man auch meine Kontaktdaten. Also wenn man mich kontaktieren möchte, dann kann man das tun. Mhm, okay. Aber ich werde keine Notifications bei mir auf dem Handy aufpoppen sehen. Das stimmt.
Sehr gut. Ey, dein Buch ist jetzt diese Woche erschienen.
Ja.
Brand new. Es heißt Zen Style. Und ey, ich kann es wirklich den Leuten, die diesen Podcast hören, wirklich ans Herz legen, weil ich glaube, das ist, oder ich nicht glaube, ich weiß, das ist was, wenn ihr diesen Podcast mögt und wenn ihr die Themen mögt, werdet ihr die Sachen mögen, die in diesem Buch stehen. Und dann werdet ihr vor allem auch noch ganz viele andere Verweisungen, ganz viele andere Referenzen finden zu Musik, zu Literatur, zur Stoa und so weiter, die sonst hier in den 200 Folgen noch nicht so vorgekommen sind. Also ist natürlich jetzt eine ganze, ganze Menge Neues und schön zusammengefasst drin. Ich finde, es liest sich sehr, sehr einfach, ohne dass es jetzt simpel ist oder sowas, ne? Es ist sehr zugänglich und es steckt eine ganze, ganze Menge drin. Also ich kann es wirklich den Leuten sehr ans Herz legen. Und ich freue mich, dass du es geschrieben hast. Und ich freue mich, dass wir quatschen konnten, mein Lieber. Echt.
Vielen, vielen lieben Dank für die schönen Worte und deine Unterstützung bedeutet mir da auch sehr viel. Und ja, ich meine, dein Buch ist ja auch letzte Woche erschienen. Also es ist auch eine interessante Fügung des Schicksals,
ja,
dass wir beide innerhalb von 2 Wochen diesen Dezember unsere Bücher veröffentlichen. Du ja dein zweites schon tatsächlich.
Genau, genau. Ja. Und halt auch ein ganz anderes, ne? Also da ist ja ein Buch rein über Fragen.
Ja. Ja.
Also insofern ganz anderes. Also selbst wenn ihr schon gesagt habt, hey, wir haben das Buch vom Curse schon gekauft, könnt ihr das andere Buch auch kaufen. Das ist ganz anders. wenn ihr schon Weihnachtsgeschenk für die Oma habt, ihr braucht aber noch eins für den Opa oder für die Tante oder für den Bruder oder die Schwester. Zen-Style von Stefan Kunze. So, ja. go for it.
Ich glaube, man kann die Bücher auch super zusammen verschenken.
Ja, man kann so Bundles.
Das Bundle-Paket für für das neue Jahr sozusagen, ne? Für den Neustart im neuen Jahr.
Auf jeden. Ja, Mann. Also ihr wisst, was zu tun ist. Deine Website, wenn du möchtest, verlinken wir die natürlich in den Shownotes. Und dann können die Leute da auch noch mal gucken, wenn sie noch ein bisschen mehr erfahren wollen. Und
gerne.
Perfekt. Ey, vielen, vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir vielmals. Dankeschön.
Wenn du dich für die Themen aus diesem Podcast interessierst, dann lade ich dich vor allem herzlich dazu ein, in unserem Neujahrskurs mitzumachen. Gute Fragen statt gute Vorsätze. Der Kurs heißt Die Fragen deines Lebens. Er ist 100% kostenfrei. Wir legen am Montag, den 3. Januar los. Für 7 Tage, jeden Morgen eine halbe Stunde gemeinsam die besten Fragen stellen. Wenn du darüber hinaus noch Kontakt zu uns halten willst, dann lade ich dich in unsere Facebook-Gruppe ein. Du findest sie unter Stell dir vor, du wachst auf. Oder du findest mich auf allen sozialen Netzwerken. Und wenn du möchtest, schreib mir eine Mail an coaching@curious.de. Ich glaube, das war's für heute. Ich wünsche euch, wenn ihr feiert, ein frohes Weihnachtsfest. Und wenn ihr nicht feiert, einfach eine schöne, ruhige Zeit. Alles Liebe, alles Gute, bis wir uns wieder hören. Nur das Beste.